Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Die haben wir im Gepäck. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und Peter und ich, wir werden gerade mal ganz feierlich mit unserem Gläschen Wasser anstoßen. Auf Folge 125. Ich glaube, was man durch 25 teilen kann, ist Jubiläum.
Wir nehmen alles als Jubiläum, was sich anbietet. Aber ist schon eine ganze Menge. Wenn man denkt, wir sind einmal wöchentlich. Wir sind ja gestartet mit zweiwöchentlich. Und wir werden bei Apple immer noch aufgeführt, weil wir die ersten 2, 3 Folgen, glaube ich, hatten, zweiwöchentlichen Abstand, aber mehr war es nicht. Und da gelten wir immer noch als Podcast der zweiwöchentlichen.
Das ist ja witzig, das habe ich nämlich vor 2 Tagen gesehen, also ich google uns ja nicht selber. Ich bin da irgendwie zufällig, also ein Freund ist drüber gestolpert und da habe ich das nämlich auch gesehen, erscheint zweiwöchentlich. Ich wollte erst noch hinschreiben und habe gedacht, also ja.
Ja, so egal, war das gar nicht. Ich habe nämlich hingeschrieben.
Der Anwalt wieder.
Nein, ich wollte die nur darauf hinweisen, ne, weil doch viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch mal nachschauen und denken, Mensch, kommen die nur noch zweiwöchentlich? Nein, aber das war schon vor einem Dreivierteljahr, habe ich das schon gemacht.
Und hat ja richtig was gebracht.
Hat richtig was gebracht, es wurde nicht geändert. Also wir erscheinen wöchentlich jeden Donnerstag ab 0 Uhr. Und es gibt tatsächlich Leute, die uns um 0 Uhr hören.
Meine Mama zum Beispiel.
Ja, die gehört auch dazu.
Du, die ist Rentnerin und dann freut die sich immer wie Bolle. Dann liegt die schön im Bett, hat ihr Handy dabei. Und ich glaube, die zählt runter wie Silvester. Donnerstags ist für meine Mama wie Silvester. Da kommt um Mitternacht eine neue Folge und dann ist meine Mama am Start.
Hat sie nicht die Folgen vorher schon von dir bekommen?
Manchmal bespreche ich mich mit ihr.
Ja.
Weil ich dann denke, was meinst du denn? Wie findest du denn den Fall? Und das ist die schärfste Kritikerin. Du, die hat auch schon mal dafür gesorgt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da ist eine Folge rausgeflogen. Und sie hat gesagt, das passt alles irgendwie, das gefällt mir nicht, das passt alles nicht. Ich so, ja, aber Helga, das sind doch die Unterlagen, das hat sich doch genauso ereignet. Ja, aber es ist nicht schön zu hören. Ich weiß nicht mehr, was das war. Die ist wirklich rausgeflogen, haben wir eine andere Folge genommen.
Ja, das gibt es schon. Also es wird ja manchmal so misstrauisch beäugt, ob das wirklich alles sich so zugetragen hat, wie wir hier berichten.
Ja, aber wir staunen ja oft an vielen Stellen, dass das tatsächlich so passiert
ist. Ja, aber tatsächlich ist das so. Es hat sich so zugetragen. Wir erfinden also, was die Behandlung anbelangt, nichts hinzu. Wir erinnern an die Namen und die Örtlichkeiten. Aber die Fälle haben sich tatsächlich so zugetragen und die sind auch richtig genau so entschieden worden. Und die Gutachter haben genau so geurteilt, wie wir hier vortragen.
Also alles echt mit Echtheitszertifikat. Tatort Krankenhaus, wenn ihr das öffnet, dann ist da was Echtes drin. Und wir starten mit einer Hörermail. In dieser Hörermail von der Maike, schöne Grüße, da ist gar keine Frage drin, aber ich finde erstens sie klasse und das, was sie schreibt. Sie schreibt nämlich: Hallo, ich bin ärztliche Gutachterin beim MD. Das ist schön, dass wir von der Seite auch mal was hören. Und sie sagt, sie hat aber nichts zu tun mit Behandlungsfehlern. Aber sie hat gerade eine Fortbildung zum Thema Begutachtung bei Behandlungsfehlern gemacht und schreibt, sie fühlt sich schon im Vorfeld durch unseren Podcast sehr gut informiert. Sie schreibt, ich bin seit der ersten Folge dabei und dankbar für eure Aufklärungsarbeit. Als Ärztin schüttle ich oft fassungslos den Kopf, wenn offensichtliche Red Flags ignoriert, schön geredet oder angeglotzt ohne Reaktion werden. Mein Eindruck, dass man ein bisschen verloren ist ohne Menschen aus dem Gesundheitswesen in der Familie, hat sich durch eure Arbeit verstärkt und das finde ich schrecklich. Um es euch zu sagen, es gibt mehr gute, kritische und gewissenhafte Ärzte als die anderen. Das betonen wir auch immer wieder, definitiv. Trotzdem, wenn ich nicht sicher bin, dann muss ich fragen. Dann halt doch mal den Oberarzt, eine Zweitmeinung einholen, einen Facharzt fragen. Und sie schreibt noch, danke für euren Podcast, auch wenn mir die Fälle immer wieder Puls machen. Ja, uns auch. Aber finde ich toll, dass sich eine ärztliche Gutachterin beim MD mal meldet. Du hast da persönlichen Kontakt mit, wir hören immer nur davon.
Ja, ich finde das einfach spannend, dass auch viele Mediziner uns hören, dass viel medizinisches Personal, pflegerisches Personal uns hört und uns ganz, ganz selten, es kommt vor, aber wirklich ganz, ganz selten anfeindet, weil wir achten schon darauf, weil es unsere Überzeugung ist, dass wir viel mehr gute bis sehr gute Mediziner haben, als die ihren Job vielleicht nicht so gut machen. Wir respektieren und wertschätzen die Arbeit von sämtlichen Pflegekräften, vom sämtlichen medizinischen Personal. All das ist uns sehr, sehr wichtig, das herauszustellen. Wir sehen natürlich auch, warum Fehler gemacht werden. Wir sind ja nicht blind und zeigen mit dem Finger da auf Missstände, die es natürlich gibt, sondern wir erkennen, dass oftmals eine Überlastung da ist. Ne? Man muss sich als Pflegekraft vielleicht in der Nacht um 30 Patienten kümmern oder Pflegeheimbewohner oder wen auch immer. Das kann man gar nicht leisten und da müssen Fehler passieren. Die würden uns allen passieren und das sehen wir auch schon, auch bei Medizinern, bei dem Pflegepersonal, Personalnotstand und so weiter. Es muss gespart werden und so weiter und so fort. Also auch alle diese strukturellen Probleme, die vorliegen, das erkennen wir natürlich. Und es ist gut, dass eine Ärztin des MD das auch mal so beschreibt und auch sagt, ja, es gibt viele sehr gute Mediziner, aber auch welche, die dann vielleicht das nicht so gewissenhaft machen. Und so ist es. Und das ist das Ansinnen. Wir wollen aufklären, darüber zu berichten, hilft auch ein Stück weit, die Patientensicherheit zu verbessern. Und das ist unser Anliegen. Und darum vielen Dank für diese Einschätzung. Und dafür sei an der Stelle mal diesem Personenkreis herzlich gedankt.
Maike, und ich feiere ganz besonders nochmal deinen Hinweis, dass, wenn man sich nicht sicher ist, einfach fragen soll. Den Oberarzt, wie du sagst, eine Zweitmeinung einholen, den Facharzt fragen. Das muss man sich trauen. Und ich finde, die Hemmschwelle sollte da ganz gering sein. Und es geht um den eigenen Körper, es geht um die eigene Gesundheit oder für Angehörige. Fragen, bis man es versteht und bis man ein gutes Gefühl dabei hat. Maike, herzlichen Dank, dass du uns geschrieben hast und dass du uns hörst. Und wahrscheinlich wirst du auch bei unserer heutigen Folge heute wieder, wie du selber beschreibst, Puls bekommen. Ja, es gibt Operationen, vor denen hat man Angst. Große Angst. Herzoperationen gehören sicherlich dazu, Gehirnoperationen, Organtransplantationen, große Eingriffe. Und dann gibt es Eingriffe, die inzwischen Routine sind. Dazu gehört vielleicht eine künstliche Hüfte, ein künstliches Knie. Jeden Tag werden in Deutschland hunderte solcher Operationen durchgeführt und die allermeisten verlaufen problemlos. Die Patienten laufen nach wenigen Tagen mit Gehhilfen über den Flur. Nach einigen Wochen gehen sie wieder selbstständig spazieren. Nach Monaten spielen sie vielleicht sogar wieder Tennis. Auch Markus glaubt, dass genau das auf ihn wartet. Er ist 58 Jahre alt, Gymnasiallehrer, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder. Und seit Jahren leidet er unter Arthrose im rechten Knie. Er hat schon alles versucht, Physiotherapie, versucht abzunehmen, er trägt Einlagen, nimmt Schmerzmittel, wenn es sein muss, auch schon mal Spritzen, wenn nichts mehr hilft und es hilft jetzt nichts mehr. Das Knie bestimmt inzwischen seinen Alltag. Treppensteigen ist eine Qual geworden, aufs Fahrrad setzt er sich schon gar nicht mehr. Selbst der Spaziergang mit seiner Frau Tanja endet immer häufiger auf einer Parkbank. Als ihm ein Orthopäde schließlich sagt, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Knieprothese, da ist Markus tatsächlich fast erleichtert.
Ja, man muss sich vorstellen, eine Knieprothese gehört heute zu den häufigsten orthopädischen Operationen überhaupt. Für erfahrene Operateure ist das ein Routineeingriff. Natürlich bleibt jede Operation ein Risiko. Aber grundsätzlich erwarten sowohl Arzt als auch Patient, dass der Eingriff die Schmerzen beendet und die Beweglichkeit natürlich verbessert. Aber aus meiner Praxis als Rechtsanwalt weiß ich und ihr auch durch unseren Podcast, es können trotzdem Fehler passieren.
An einem Montagmorgen fährt Markus ins Krankenhaus. Er ist nüchtern, sein kleiner Koffer steht im Kofferraum, seine Frau begleitet ihn bis zur Station. Sie drücken sich kurz, bis morgen, sagt sie, vielleicht übermorgen, beide lächeln. Keiner ahnt, dass sich ihr Leben innerhalb der nächsten 2 Tage vollständig verändern wird. Die Aufnahme verläuft erstmal unspektakulär. Eine Pflegekraft misst Blutdruck und Puls, eine andere nimmt Blut ab. Ein Assistenzarzt geht den Aufnahmebogen durch. Dann kommt eine Routinefrage. Hatten Sie in letzter Zeit einen Infekt? Markus überlegt, fällt ihm eigentlich gar nichts ein. Ja, doch, ich hatte letzte Woche ein bisschen Ärger mit einem Backenzahn. Der hat ein paar Tage wehgetan, aber ist eigentlich alles wieder gut. Der Arzt nickt, blättert weiter, nächste Frage. Peter, ist das eigentlich was, über was man spricht? Also ich meine Zahnschmerzen von einer Knieoperation?
Ja, das hängt davon ab. Im ersten Moment würde wahrscheinlich niemand stutzig werden. Fast jeder hatte schon einmal Zahnschmerzen, das ist nichts Besonderes. Die spannende Frage lautet aber eher, was steckt dahinter?
Wir werden das in diesem Fall erfahren. Also kurz darauf liegen dann auch die Blutwerte vor. Nichts Dramatisches, aber eben auch nicht ganz normal. Das sogenannte CRP ist leicht erhöht. Auch die weißen Blutkörperchen liegen etwas über dem Normalbereich. Also das sind keine Werte, bei denen Alarm ausgelöst wird. Das sind aber auch keine Bilderbuchbefunde.
Und genau, jetzt beginnt etwas, das man in der Medizin sehr häufig erlebt. Man betrachtet nicht einen einzelnen Wert, sondern den gesamten Menschen. Und manchmal sieht jeder Beteiligte nur ein kleines Puzzleteil.
Ja, am Nachmittag schaut der Stationsarzt vorbei, er wirft einen Blick auf die Laborwerte, kann alles Mögliche sein, vielleicht ein leichter Virus, vielleicht aber auch gar nichts. Eine weitere Kontrolle wird an dieser Stelle nicht angeordnet. Für Markus ist das in dem Moment eigentlich beruhigend, also wenn die Ärzte keine Sorgen haben, warum sollte er denn welche haben? Am nächsten Morgen, es ist Dienstag, es ist der Operationstag. Markus hat schlecht geschlafen. Er fühlt sich auch irgendwie schlapp. Nicht richtig krank, aber fit fühlt sich definitiv anders an. Vor dem OP misst die Anästhesie noch einmal die Temperatur. Sie liegt bei 37,8 Grad. Keine 38, also offiziell kein Fieber. Die Anästhesistin fragt, hatten Sie gestern Fieber? Markus schüttelt den Kopf, nicht wirklich. Und wenig später rollt er in sein Bett auch Richtung Operationssaal.
Ja, bis hierhin wirkt alles erstaunlich unspektakulär. Genau deshalb ist dieser Fall so interessant. Es gibt keinen dramatischen Notfall, keinen hektischen Alarm, keinen offensichtlichen Fehler, sondern ganz viele kleine Entscheidungen und jede einzelne scheint zunächst völlig nachvollziehbar.
Ja, und wir sind im Operationssaal. Der Eingriff läuft perfekt. Der Blutverlust ist gering, das Implantat sitzt millimetergenau. Das Kontrollröntgen sieht hervorragend aus und im Operationsbericht steht später komplikationslos. Als Markus im Aufwachraum die Augen öffnet, glaubt er, das Schlimmste überstanden zu haben. Und tatsächlich, die ersten Stunden verlaufen völlig normal. Er hat Schmerzen, ja, aber nach einer Knieprothese erwartet das eigentlich jeder. Es ist Mittwoch. Markus steht jetzt zum ersten Mal auf mit Hilfe. Es tut weh, aber auch das gilt als normal. Donnerstag. Die Schmerzen nehmen zu und jetzt fühlt sich das Knie heiß an. Markus sagt zur Pflege, ich glaube, das wird eher schlimmer. Und er bekommt die Antwort, das ist nach so einer Operation nicht ungewöhnlich. Also Peter, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, bisher höre ich da gar keinen Fehler, aber ich habe den schmerzenden Backenzahn im Hinterkopf. Ich bin hier bestimmt nicht die Einzige.
Ja, und das haben unsere Hörer vielleicht oder sogar wahrscheinlich auch. Da könnte an dieser Stelle ein Blick zurück nicht schaden.
Ja, dann gucken wir aber erstmal, was bei Markus weiter passiert. Es ist jetzt Freitagmorgen. Markus bekommt Schüttelfrost und diesmal zeigt das Thermometer 39,1 Grad. Und plötzlich verändert sich die Stimmung jetzt auf der Station. Die Frage ist, woher kommt diese Infektion? Denn alles deutet ja jetzt darauf hin und Markus wirkt jetzt plötzlich auch verwirrt. Und er sagt immer wieder denselben Satz, mir ist so kalt, mir ist so schrecklich kalt, mir ist kalt. Die Pflege bringt eine zweite Decke und kurz darauf auch eine dritte und trotzdem hört bei Markus das Zittern nicht auf. Jetzt kommt der Oberarzt und diesmal geht alles schnell. Es wird Blut abgenommen, mehrere Blutkulturen angelegt, das Knie wird untersucht. Es ist geschwollen und es ist warm. Aber ja, auch das ist nach einer Knieprothese zunächst erstmal nichts völlig Ungewöhnliches. Die Operationswunde selbst sieht sauber aus. Es gibt keinen Eiter, keine auffällige Rötung. Es tritt keine Flüssigkeit aus. Also eigentlich immer noch nichts, was so eine heftige Reaktion jetzt bei ihm erklären würde.
Ja, und in diesen Momenten beginnt das, was Ärzte eine Differentialdiagnose nennen. Sie überlegen, wo könnte die Infektion ihren Ursprung haben? War es in der Lunge, die Harnwege, die Operationswunde? Oder sitzt der Erreger vielleicht schon an der neuen Prothese? Das ist so ein Wohlfühlgebiet für Erreger. Und genau deshalb werden jetzt ganz verschiedene Untersuchungen gleichzeitig eingeleitet.
Ja, Markus bekommt auf jeden Fall erstmal Antibiotika, breit wirksam. Es weiß, wie du sagst, noch niemand, gegen welchen Erreger jetzt überhaupt behandelt wird. Man will keine Zeit verlieren, deshalb wird ein Röntgenbild der Lunge gemacht, eine Urinprobe genommen, ein Ultraschall gemacht, weitere Blutwerte gemessen. Also alle suchen jetzt. Aber niemand findet zunächst eine eindeutige Ursache. Am Nachmittag klingelt das Labor. Die Blutkulturen sind negativ und das überrascht die Ärzte, denn Markus baut immer weiter ab. Sein Blutdruck fällt und er wird jetzt auf die Intensivstation verlegt. Jetzt kommt mir gerade ein Gedanke, könnte das nicht jetzt auch ein Krankenhauskeim sein, der Markus jetzt so in die Knie zwingt?
Ja, das wäre durchaus eine Möglichkeit. Es gibt ja eine viel Zahl von Krankenhauskeimen, nicht nur MRSA, sondern viele andere auch. Und genau deshalb konzentrieren sich zunächst alle darauf. Man überprüft den OP-Bericht, die Sterilität, die Implantate, die Instrumente, alles wird gescheckt, ob es vielleicht auch weitere Patienten mit ähnlichen Problemen gibt. Aber letztendlich findet sich nichts.
Inzwischen wird Markus künstlich überwacht. Seine Frau sitzt seit Stunden neben seinem Bett. Sie versteht die Welt nicht mehr. Vor 3 Tagen kam ihr Mann wegen eines neuen Knies ins Krankenhaus und jetzt piepen überall Monitore. Ärzte laufen hektisch durchs Zimmer und niemand kann ihr sagen, warum. Eine Intensivpflegekraft bereitet Markus für eine weitere Untersuchung vor. Dabei blättert sie zufällig durch die Kurve und bleibt an einem Eintrag hängen. Nicht zum Freitag, nicht zum Donnerstag, sondern ganz am Anfang, zur Aufnahme. Und da liest sie den Pflegeeintrag. Patient gibt an, sich seit 2 Tagen nicht ganz fit zu fühlen. Dann sieht sie die Temperatur vom Dienstagmorgen. 37,8 Grad. Dann die Laborwerte vom Montag. CRP erhöht, Leukozyten erhöht. Und dann diesen einen Satz aus dem Aufnahmegespräch. Hatten Sie letzte Woche Beschwerden am Backenzahn? Die Pflegekraft geht zum Oberarzt und sagt, Entschuldigung, aber kann es sein, dass der Patient schon vor der OP einen Infekt hatte? Ja, für einen Moment herrscht Stille, dann blättert der Oberarzt selbst in den Unterlagen zurück. Montag, Dienstag, OP-Tag. Ja, und plötzlich sieht die Geschichte ganz anders aus.
Das ist genau der Punkt, an dem sich der Fall dann dreht. Vorher schaut jeder nach vorne, was ist nach der Operation passiert, dann schaut man plötzlich zurück. Hätte man vor der Operation schon etwas erkennen müssen?
Ja, denn Markus hatte nicht nur einen einzelnen auffälligen Wert, er hatte gleich mehrere kleine Warnzeichen. Also er fühlte sich nicht fit, er hatte leicht erhöhte Entzündungswerte, er hatte am OP-Morgen eine Temperatur von 37,8 Grad und er hatte kurz zuvor Zahnbeschwerden. Also nichts davon schreit für sich allein Operation absagen, aber zusammen ergibt das ein Bild und zwar ein Bild, ja, das bisher niemand richtig zusammengesetzt hat.
Ja, und juristisch ist genau das das Spannende. Es geht nicht darum, ob jeder Patient mit einem leicht erhöhten CRP automatisch nicht operiert werden darf. So einfach ist Medizin schlichtweg nicht. Die Frage lautet, hätte man angesichts der Kombination aus Befunden, Temperatur, Laborwerten und Zahnbeschwerden vor einem elektiven Eingriff, also einen Eingriff, der nicht unbedingt zwingend durchgeführt werden musste, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt, hätte man vor diesem elektiven Eingriff weiter abklären müssen. Denn, wie gesagt, eine Knieprothese ist kein Notfall. Man hätte die Operation ohne weiteres verschieben können.
Ja, und am Samstag kommt dann ein weiteres Ergebnis. In den Blutkulturen wachsen Bakterien. Markus hat eine Blutvergiftung. Und jetzt wird ein Zahnarzt hinzugezogen und später zeigt sich, unter einem Backenzahn sitzt eine entzündete Wurzel. Eine Entzündung, die Markus kaum noch gespürt hat, die aber nicht weg war. Und jetzt bekommt der Satz aus dem Aufnahmegespräch eine ganz neue Bedeutung. Der Zahn hat ein paar Tage wehgetan. Ne? Wir erinnern uns, damals klang das harmlos und jetzt klingt das wie der erste Hinweis.
Ja, aber wichtig ist, man darf es nicht zu simpel erzählen. Es ist nicht automatisch bewiesen, dass der Zahn allein die Prothese infiziert hat. Aber er ist zumindest ein möglicher Infektionsherd. Und vor einer geplanten Implantation von Fremdmaterial muss man Infektionszeichen sehr ernst nehmen. Denn wenn Bakterien im Körper unterwegs sind, ist ein frisches Implantat besonders gefährdet.
Ja, Markus wird jetzt erneut operiert. Das Knie wird eröffnet, gespült, Gewebeproben entnommen und bewegliche Prothesenteile ausgetauscht. Die neue Prothese kann zunächst erhalten werden, aber sein Knie bleibt sehr empfindlich. Er braucht monatelang Antibiotika, er verliert deutlich an Gewicht, an Muskelkraft. Ja, und das Ganze ist natürlich auch eine mentale Sache, er verliert an Vertrauen. Also Markus' Fall zusammengefasst, aus den kleinen Warnzeichen wird am Ende ja eine große juristische Frage, die dich beschäftigt hat, Peter. Und ja, die Fragen, hätte jemand rechtzeitig sagen müssen, Stopp, OP, Eingriff, neues Knie, ja, aber nicht heute.
Das ist die entscheidende Frage und die haben wir auch im Rahmen eines Privatgutachtens dem von uns beauftragten Privatgutachter gestellt. Und der kommt zu den Ergebnissen, dass die Operation selbst wurde technisch einwandfrei durchgeführt. Es finden sich keinerlei Hinweise, nicht Ansätze auf operative Fehler. Mhm. Die Sterilität des Eingriffs war nicht zu beanstanden. die Antibiotika-Prophylaxe erfolgte leitliniengerecht. Also damit fällt die gesamte Operation als Fehlerquelle schlichtweg weg. Aber zu prüfen bleibt so seine Einschätzung, ob die Indikation zur Durchführung der elektiven Knieendoprothese am Operationstag bestanden hat. Elektiv heißt, es ist nicht dringlich, es muss nicht sofort
kein Notfall
operiert werden. Es ist kein Notfall, genau. Man hätte das auch entsprechend verschieben können. Der Zeitpunkt dieser Operation, der war noch zu wählen, der war nicht zwingend notwendig an dem Tag durchzuführen, als er dann durchgeführt worden ist. Und diese Frage stellt sich der Gutachter und der sagt, bereits bei der Aufnahme bestanden ein subjektives Krankheitsgefühl, eine zumindest leicht erhöhte Körpertemperatur, auch wenn wir noch kein Fieber hatten, ein erhöhtes CRP, also das C-reaktive Protein, das ist ja ein Entzündungsparameter, das war leicht erhöht, eine Leukozytose, also eine Erhöhung der weißen Blutkörperchen und ein anamnetischer Hinweis auf einen unbehandelten Zahninfekt. Für sich genommen ist es so, dass keiner dieser Befunde allein zum Verschieben der Operation unbedingt zwingt. Aber in ihrer Gesamtheit hätten sie jedoch Anlass geben müssen, die Operation zunächst zurückzustellen. Wir hatten ja keinen Notfall, keine Dringlichkeit. Mhm. Und den möglichen Infektionsherd weiter abzuklären. So der Gutachter.
Also wir halten fest, der Fehler ist nicht in der Operation an sich zu finden, sondern in der Entscheidung, ob er an diesem Tag überhaupt hätte operiert werden sollen, ob es zu früh war mit seinen Werten.
Genau richtig. Die Operation hätte ohne medizinischen Nachteil um wenige Tage oder sogar Wochen verschoben werden können. Gerade deshalb bestand die Verpflichtung, verbleibende Unklarheiten vor der Implantation eines Fremdkörpers auszuräumen. Die Implantation einer Endoprothese trotz mehrerer nicht abgeklärter Hinweise auf einen möglichen Infekt stellt daher, und das war das Ergebnis der Begutachtung, einen Verstoß gegen den fachärztlichen Standard dar. Dadurch ist nämlich das Risiko einer Infektion unnötig erhöht worden. Das haben wir dann sehr sorgsam und umfassend in ein juristisches Anspruchsschreiben gekleidet und ja, welche Überraschung, es hat direkt Zustimmung seitens der Versicherung der Behandlerseite gegeben. Also keine Ablehnung, kein, nee, das sehen wir anders, sondern dass die Haftung dem Grunde nach besteht, hat der Versicherer, nachdem wir das entsprechend vorgetragen haben, begleitet durch das Privatgutachten, auch anerkannt. Wir haben natürlich dann, wie es dann üblich ist, über Wochen hinweg um die Höhe des Schadenssatzes gerungen. Das ist ja mittlerweile üblich und nichts Besonderes, das kennen die treuen Hörerinnen und Hörer auch. Wir konnten uns aber letztendlich auch verständigen. Und zwar auf einen Betrag von 12.500 Euro verständigen, weil letztendlich dann keine Dauerschäden geblieben sind, aber doch über einen längeren Zeitraum Schmerzen zu beklagen waren. Und das ist ein Betrag, der durchaus als angemessen anzusehen ist.
So, jetzt kommt mir aber gerade noch so eine Frage in den Kopf geschossen. Es ist aber nicht jede OP trotz einer Infektion fehlerhaft.
Absolut richtig, Tanina. Aus juristischer Sicht wäre zu prüfen, bestand vor der Operation ein objektiv erkennbarer Infektionsverdacht. Das hatten wir hier. Es entsprach es dem medizinischen Standard, zunächst weitere Diagnostiken durchzuführen. Anlage von Blutkulturen, Bildgebung, mikrobiologische Untersuchungen oder alles, was man da machen kann. Das ist eine weitere Frage. Man fragt sich auch, war die Operation tatsächlich aufschiebbar? War in unserem Fall so? War kein Notfall, kein zeitlicher Druck hat geherrscht. Und hat die Operation oder die Verzögerung der Infektionsdiagnostik zu einem Gesundheitsschaden geführt? Das ist auch immer wichtig. Wenn sich da nichts draus ergeben hätte, dann hätten wir vielleicht einen Fehler, aber keinen entsprechenden Schaden. Wir wissen ja, Fehler allein reicht nicht für eine Haftung. Das sind alles Fragen, die zu beantworten sind. Und ja, wenn die Operation medizinisch dringend oder lebensrettend gewesen ist, dann kann sie trotz einer bestehenden Infektion natürlich geboten sein und musste dann auch zwingend durchgeführt werden. Man muss immer Nutzen und Risiko gegeneinander abwägen und dann die entsprechende Entscheidung treffen. Und bei lebensrettenden Operationen oder dringlich gebotenen ist natürlich keine Frage, die muss dann gemacht werden. Infektion vorliegend, ja oder nein, spielt dann keine größere Rolle.
Ich glaube, aus diesem Fall kann man als Patient oder als Angehöriger wieder jede Menge mitnehmen. Nämlich spitz pass auf. ging es mir vorher schlecht? Hatte ich vielleicht was? Darauf hinweisen und vielleicht auch direkt diese Frage stellen, mir geht's gerade nicht so gut oder meinem Angehörigen geht's gerade nicht ganz so gut, können wir es nicht vielleicht auch verschieben?
Das hast du gut zusammengefasst, das kann ich gar nicht ergänzen, nur durch ein zustimmendes Ja, genau so ist es. Und das sollte man auch immer ansprechen, jede Kleinigkeit, und dann müssen die Ärzte entscheiden, okay, wir verschieben vielleicht vorsichtshalber. Manchmal ist ja Vorsicht die Mutter der Porzellankiste. Und ja, hast du vollkommen recht, und so sollte es auch sein.
Es ist immer schön, finde ich, wenn wir aus einem Schicksal, muss man ja sagen, wir haben ja immer Schicksale, über die wir hier sprechen, wenn man sich selber so ein bisschen was mitnehmen kann. Euch wünsche ich alles Gute. Und ich wünsche mir natürlich, dass ihr nächste Woche wieder an Bord seid, wenn es eine neue Folge von uns gibt. Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich, ihr wisst, gerne auch auf Campfire. Das ist kostenfrei. Da könnt ihr unsere Folgen auch hören. Und da könnt ihr noch ein bisschen mehr machen. Euch nämlich ganz interaktiv an unseren Folgen beteiligen. Die kommentieren, mit anderen Hörern sprechen. Uns auch darauf hinweisen, was wir vielleicht richtig gemacht haben oder falsch gemacht haben. Oder ihr habt Fragen. Also das ist so ein bisschen mehr Mitmach-Podcast auf Campfire. Laden wir euch herzlich zu ein, uns auch da zu hören.
Tschüssi. Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.